Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Ja, das Thema, Adnan hat schon gesagt, bleibt in mir, habe ich wie folgt eingeteilt. Eine kurze Einleitung, dann Israel, der damalige Weinberg des Herrn, Jesus, der wahre Weinstock oder Weinberg, die Bedeutung der Frucht und Bedingungen für die Frucht. Wenn unser Herr Jesus sagt, dass er der wahre Weinstock ist, dann müssen wir fragen, was er damit meint. Ich habe mich gefragt zumindest. Ich habe gesagt, Herr, was meinst du, wenn du sagst, ich bin der wahre Weinstock? Worauf nimmt denn das Bezug? Gibt es auch einen falschen Weinstock? Offensichtlich ja, weil sonst hätte der Herr nicht gesagt, ich bin der wahre Weinstock. Also muss es einen falschen oder ein Imitat geben. Das, was der Adnan gerade gesagt hat, ist mir vorhin beim Lobpreis auch so in den Sinn gekommen, Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern. Stellen wir uns einmal Folgendes vor, bis Jesus Christus in diese Welt kam, für unsere Sünden stellvertretend gestorben ist, dem Teufel die Schlüssel der Hölle und des Todes entrissen hat und aufgefahren ist in den Himmel und dann den verheißenen Heiligen Geist gesandt hat, Gott in uns durch seinen Geist. Bis dahin war es niemandem möglich, ein Kind Gottes zu sein. Alle sagten zu Gott, Gott. Keiner durfte Vater sagen. Und der Herr sagt, fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Verstehen wir, Geschwister, was das bedeutet? Bis zu diesem Zeitpunkt war Gott, der Schöpfer, Gott. Und ab diesem Zeitpunkt ist Gott unser Vater, Kinder des Lichts. Du freust dich. Das heißt also, und dann, wenn Jesus wiederkommt und im tausendjährigen Reich, wird es genauso sein, wird er für alle Gott sein, nur für uns Vater. Und wir sind die Braut Christi und wir werden mit ihm auf dem Thron sitzen. Ich kann es nur immer wieder sagen, verstehen wir das, welche einmalige Position Gott uns zugedacht hat, als Kinder Gottes. Die werden Völker sein, die werden Nationen sein und werden kommen ihren Gott anbeten. Aber wir werden Gemeinschaft mit unserem Vater haben, mit unserem großen Bruder, Jesus Christus. Geschwister, wenn wir das verstanden haben. Und dann sagt Jesus noch was. Katholische Kirche sagt ja, die unbefleckte Maria. Adnan und ich haben wochenlang gerungen um dieses Thema. Ist jetzt Jesus aus dem Stamme Juda, dem Fleische nach oder nicht? Wenn das wirklich stimmt und wir glauben das, dass der Heilige Geist das geschaffen hat in der Maria, was Jesus nachher ausgemacht hat, dieses Kind, hat der Heilige Geist ein Ei von der Maria befruchtet oder nicht? Ja, die katholische Kirche nimmt hier eine Krücke und sagt, ja klar, die war eine unbefleckte. Aber Jesus sagt, wenn wir behaupten, wir haben keine Sünde, in Adam haben wir alle gesündigt. Also hat Gott offensichtlich ohne Samen des Mannes und ohne Ei der Frau den Sohn gezeugt. So wie er den ersten Adam gezeugt hat, ohne Zutun eines Menschen, so hat er den zweiten Adam gezeugt, ohne Zutun eines Menschen. Einen Leib hast du mir bereitet, sagt der Herr Jesus. Im Hebräerbrief durfte ich ausgerechnet das lesen, nach dieser heißen Diskussion. So gnädig ist der Herr. Ich konnte mich nicht mehr im Stuhl halten, ich muss gleich einen Adnan kontaktieren. Und er konnte sich auch nicht mehr im Stuhl halten, weil der Herr genau das bestätigt hat, was er uns die ganze Zeit im Herzen unruhig gemacht hat zu diesem Thema. Und jetzt kennen wir die Wahrheit. Aber Geschwister, gerade vor 3 Minuten ist mir die Wahrheit und die Konsequenz dieser Wahrheit noch gekommen. Ich sage euch jetzt was. Einen Leib hast du mir bereitet, sagt der Herr, im Hebräer. Und er sollte das Opfer sein. Und jetzt kommt's, du und ich, wir sind der Leib Christi. Und wir sind das Opfer. Du bist das Opfer. Im Alten Testament mussten die Tiere opfern. Und da war der hohe Priester, war aus dem Stamme Aarons, aus dem Stamm der Leviten. Du bist jetzt ein Priester und das Opfer bist du. Einen Leib hast du mir bereitet und er soll das Opfer sein. Wir werden geopfert, täglich, sagt der Paulus. verstehen wir, und jetzt wird die Sache rund. Wir sind der Leib, der geopfert wird. Amen. Wenn unser Herr Jesus sagt, dass er der wahre Weinstock ist, müssen wir uns fragen, Herr, was meinst du? Was meinst du? Johannes 15, 1, ich bin der wahre Weinstock. Also gibt es auch einen nicht wahren, einen falschen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Wir lesen in der Schrift von den falschen Weingärtnern, die dann zum Schluss den Sohn getötet haben. Können wir uns erinnern? Hier nimmt Jesus Bezug drauf, auch auf das, was er in Jesaja sagt durch seinen Geist. Dazu wollen wir uns grundsätzlich mit dem Begriff Weinstock oder Weinberg im Wort Gottes beschäftigen. Wir müssen das verstehen, weil Jesus sagt hier was ganz Elementares und Entscheidendes. Und er möchte, dass wir das verstehen. Schaut den Weinstock an. Hier ist der Weinstock und da sind die Reben. Und wir lesen dazu einiges im Alten Bund, damit wir das verstehen, wenn Jesus sagt, der wahre Weinstock. Israel, der damalige Weinberg des Herrn. Und wenn jemand sagt, ich arbeite im Weinberg des Herrn, dann meinst du Israel. Wir sind nicht der Weinberg des Herrn, das war Israel. Also im Weinberg des Herrn, wenn manchmal bei der Primiz eines katholischen Priesters gesagt hat, er wird gesandt in den Weinberg des Herrn, ist es nicht richtig, weil der Weinberg des Herrn ist Israel. Singen will ich, Jesaja 5,1, singen will ich von meinem Freund, das Lied meines Liebsten, also Gott geht es immer um Liebe, von seinem Weinberg. Einen Weinberg hatte mein Freund auf einem fetten Hügel und er grub ihn um, säuberte ihn von Steinen, bepflanzte ihn mit Edelreben. Er baute einen Turm in seiner Mitte und hieb auch eine Kelterkufe darin aus. Dann erwartete er, dass er Trauben bringe. Doch er brachte schlechte Beeren. Und nun, Bewohner von Jerusalem und Männer von Juda, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was war an meinem Weinberg noch zu tun? Und ich hätte es nicht getan. An ihm getan, nicht getan. Der Herr sagt hier, ich habe alles getan, was möglich war. Warum habe ich erwartet, dass er Trauben bringe und er brachte schlechte Beeren? Nun, so will ich euch denn mitteilen, was ich mit meinem Weinberg tun werde. Seinen Zaun will ich entfernen. Das heißt, wenn wir das auf uns beziehen jetzt, auf die Reben, auf die Frucht des Weinstocks, wenn wir das auf uns beziehen, dann sagt hier Gott, ich will den Zaun entfernen. Das bedeutet, ich will den Schutz wegnehmen von dir, dass der Teufel volle Anrechte hat. Ich will, den Zaun will ich entfernen, dass er abgeweidet wird, seine Mauer niederreißen, dass er zertreten wird. Es gibt eine Konsequenz, wenn man keine Frucht bringt. Auch heute. Wir haben gleich gesehen, Israel war der damalige Weinberg des Herrn. Jesaja 5,5, und ich werde ihn zur Wüste nahe machen. Wüste, keine Frucht, trocken, Dürre, Elend. Er soll nicht beschnitten und nicht behagt werden. Beschnitten zu werden ist eine Gnade. Von Gott korrigiert zu werden ist eine Gnade. Unsere Kinder zu korrigieren ist eine Gnade, weil wir sie lieben. Wenn du deine Kinder nicht liebst, korrigier sie nicht. Und ich will den Wolken befehlen, dass sie keinen Regen auf ihn regnen lassen. In Dornen und Disteln soll er aufgehen. Verstehen wir, was hier Gott sagt? Öde. Verlassen, verloren. Regen ist oft auch ein Bild für den Heiligen Geist. Denn der Weinberg des Herrn, der Herrscharen, ist das Haus Israel. Also wenn du vom Weinberg des Herrn redest, musst du wissen, dann redest du über Israel. Und die Männer von Juda sind die Pflanzung seiner Lust. Und er wartete auf Rechtsspruch und siehe da, Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet, dass Gott von seinem auserwählten Volk, seinem damaligen irdischen Volk Israel, gute Frucht erwartete, aber schlechte bekam. Gott hatte alles getan, damit es so sein konnte, aber sie waren ungehorsam und untreu. Es ist so eine Herausforderung für uns in unserer heutigen Zeit, Die waren ungehorsam und untreu. Wenn wir in Jesaja weiterlesen, dann folgen in Jesaja unmittelbar daran 6 Weherufe, wo Gott Weherufe über dieses untreue und ungehorsame Volk ausruft. Und wir sehen das bis heute. Israel ist beiseite getan. Israel ist im Unglauben, was den Messias betrifft. Und wir sind erwählt in ihm. Wegen des Ungehorsams Israel ist der Segen Abrahams zu uns weitergekommen. Und Israel ist beiseite getan, bis Gott seinen Zeitplan vollendet hat. Und dann sammelt der Herr, der wiedergekommene Herr, Israel aus allen Nationen. Und dann wird dieses ganze Israel gerettet. Aber bis dahin sind die beiseite getan, im Ungehorsam. Gott hat den Zaun weggenommen, sie werden zertreten. Dornen und Disteln bringen sie. Also dann wissen wir, wie momentan der Zustand vom Weinberg des Herrn ist. Aber das ist die Chance für uns. Jesus ist der wahre Weinstock. Genau darauf nimmt nun Jesus Bezug, indem er sagte, dass er der wahre Weinstock sei, im Gegensatz zum Weinberg Israel. Verstehen wir jetzt die Aussage vom Herrn? Ich bin der wahre Weinstock? Weil wir werden das gleich verstehen, was er in der Konsequenz meint. Und er sagte auch, dass sein Vater der Weingärtner sei. Und jetzt lesen wir, was Jesus weiterhin sagt. Johannes 15, 2. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt. Wenn wir genauso sind wie damals Israel, dass wir keine Frucht bringen, die nimmt er weg. Die nimmt der Weingärtner weg. Wenn wir sagen, Jesus ist mein Herr und wir bringen keine Frucht. Die erste Frucht, die wir bringen sollen, ist, dass wir in das Ebenbild unseres Herrn Jesus umgewandelt werden. Weil schließlich ist er unser großer Bruder, mein Vater und euer Vater, mein Gott und euer Gott. Und Gott möchte, dass wir Jesus Christus gleichgestaltet werden. Dies ist die erste Frucht unserer Charakterveränderung, dass unsere Seele gerettet wird, täglich. Dass wir auf Jesus schauen und dass wir ihm gleichgestaltet werden durch die Kraft Gottes in uns, durch seinen Geist. Jede Rebe, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Wenn du ein weiser Obstbauer bist, dann wirst du genau überlegen, wie beschneidest du deine Obstbäume. Wozu? Damit sie mehr Frucht bringen. Gott macht es genauso mit dir und mit mir. Wenn du ohne Korrektur, ohne Beschnitt bist, dann musst du überlegen, bist du noch am Weinstock? Weil Gott wird dich beschneiden. Einen Leib hast du mir bereitet und er soll das Opfer sein. Verstehen wir? Wir sind das Opfer. Römer 12, da wird es ganz klar. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Wieso? Wir verstehen das nicht, Herr. Doch, ist ganz einfach, weil das Wort Gottes Geist und Leben ist. Ihr seid schon rein, weil das Wort Gottes, der Geist Gottes durch das Wort uns rein macht, uns reinigt von allem. Gereinigt im Wasserbad des Wortes, können wir uns erinnern, Geschwister? Das meint der Herr hier. Vielleicht verstehen wir das zum ersten Mal, was er hier meint. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Schau mal her. Immer wieder habe ich gehört, dass unser Glaube das Entscheidende ist. Jetzt pass auf, jetzt haben wir diese Geschichte, wo die Frau mit dem Blutfluss sagt, wenn ich nur den Saum seines Gewandes anrühren könnte, werde ich geheilt. Und jetzt, wenn man diese Schriftstelle aus dem Zusammenhang nimmt, jetzt kann man folgendes schlussfolgern. Jesus hat gar nicht gewusst, dass die Frau ihn angefasst hat. Können wir uns erinnern? Und dann sagt Jesus nachher, Frau, dein Glaube hat dich geheilt. Aha, es reicht unser Glaube aus. Wir brauchen Gott gar nicht mehr, wir brauchen Jesus nicht mehr, wir brauchen Gott gar nicht mehr. Ja, maximal den Heiligen Geist und der ist in uns. Wir brauchen nur Glauben. Stimmt das? Nein. Jesus sagt, und jetzt haben wir es wieder, die Summe des Wortes ist Wahrheit. Jesus sagt an anderer Stelle, ich kann nichts von mir aus tun. Alles, was ich tue, tut der Vater durch mich. Verstehen wir, was hier passiert ist? Wenn wir die Summe des Wortes jetzt lesen, verstehen wir es. Der Vater, Gott, er ist der Weingärtner, Gott, der Vater, wollte, dass diese Frau den Glauben entwickelt und sagt, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühren kann, bin ich geheilt. Gott, der Vater, hat es gewirkt durch seinen Sohn in der Frau. Verstehen wir? Unser Glaube hilft gar nichts. Der Glaube an was? Ich glaube an was? Nur an das, was Gott tun möchte. Ich kann nichts von mir aus tun. Ich rede nichts von mir aus, sagt der Herr. Ich tue nichts von mir aus, sondern der Vater tut seine Werke. Verstehen wir, Geschwister? Die ganze Wahrheit ist, der Vater hat durch Jesus Christus die Kraft bereitgestellt, die in diese Frau geflossen ist. Und Jesus sagt, ich habe es gespürt, es ist eine Kraft von mir ausgegangen. Und dann sagen welche, ja, sie hat es genommen im Glauben. Nein, der Vater hat es ihr gegeben. Und die Voraussetzung war der Glaube, Geschwister. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, du und ich können mit unserem Glauben gar nichts, wenn das Gott nicht vorher für den Glauben bereitgestellt hat. Verstehen wir, Geschwister? Das ist die Wahrheit. Wir können nur im Glauben das ergreifen, was Gott uns gibt. Wenn mein Vater sagt, Reinhold, zu Weihnachten kriegst du ein Fahrrad, ich kann mich erinnern, mei. Die Nächte, die Tage sind nicht vergangen, bis Weihnachten da ist. Ich glaube, das Christkindl bringt dir ein Fahrradl, Reinhold. Mei, mei, ich hätte nur so viel glauben können, wenn der Vater mir das Fahrradl ins Wohnzimmer gestellt hätte, hätte ich ganz gehabt. Verstehen wir? Es ist doch alles vom Vater. Von ihm kommt alles. Und dann im Glauben, und nur im Glauben, können es wir ergreifen. Sonst nicht. Aber das ist die Wahrheit. Von sich selbst aus kannst du keine Frucht bringen, ich auch nicht. Sie bleibe denn am Weinstock und der Vater ist der Weingärtner. Er reinigt und er schneidet ab. Jesus hat sich seiner göttlichen Majestät entäußert. Er ist nie mehr jetzt so wie im Himmel, wie er vorher war, aber jetzt ist er als Mensch im Himmel, als Erstgeborene unter vielen Geschwistern. Und wir werden ihm gleich sein, wenn er erscheint in seiner Herrlichkeit. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Was machen wir? Wir verherrlichen und beten den Heiligen Geist an. Ich frage dich, liebe Schwester, lieber Bruder, wo liest du irgendwo in der Bibel, dass irgendwer zum Geist Gottes gebetet hat? Irgendwer? Irgendwer? Wo liest du in der Bibel, dass irgendwo steht, Gott, der Heilige Geist? Das heißt immer, der Geist des Vaters, der Geist des Sohnes. Weil die Gefahr besteht, wenn wir sagen, wir haben jetzt Gott in uns, und ich habe letztens einen Film jetzt gesehen, den habe ich an Adnan weitergeschickt, wo dann einer vorne schreit, I am Gott, I am Gott, ich bin Gott, ich bin Gott. Ja, das ist die Ursünde. Ihr werdet sein wie Gott. Nein, wir sind nicht Gott. Wir haben Gott in uns. Gott ist Gott und wir sind seine Kinder. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun, nichts. Ja, wenn jemand sagt, das ist doch kein Gebet, ihr müsst vollmächtig beten, ihr müsst befehlen und so weiter. Ja, wo sehen wir in der Bibel, dass Jesus irgendetwas getan hat, das der Herr, der Vater nicht durch ihn getan hätte? Wir müssen hier auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Wir können schon befehlen, wenn Gott uns den Auftrag gibt, zu befehlen. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen, wie die Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Das heißt ganz klar, wenn ihr den Vater in meinem Namen bitten werdet, verstehen wir, was das bedeutet? Vater, der Herr Jesus hat mir gesagt, ich soll dich um das und das bitten. Wenn dir der Herr Jesus nichts gesagt hat, bitte den Vater nicht. Bete den Vater an. Weil wenn hier steht, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird geschehen. Ja, Vater, dann möchte ich das, Vater, dann möchte ich das, Vater, dann möchte ich das. Ja, aber die Voraussetzung sagt uns Jesus, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, wenn ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, hat Jesus dir das aufgetragen, den Vater zu bitten? Jesus wohnt in uns. Verstehen wir hier den kausalen Zusammenhang? Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Aber wer mag diese Wahrheit hören, Geschwister? Wir wollen doch alle Vollmacht und Autorität, Exousia und Dynamis. Wir wollen doch herrschen im Leben. Nein, wir dürfen bitten. Wir dürfen bitten. Hier werden drei Bedingungen für ein fruchtbares Leben angesprochen. Erstens Reinigung, zweitens in ihm bleiben und drittens Gehorsam. Wenn wir es nochmal in Ruhe studieren, werden wir diese drei Bedingungen herauslesen, die uns der Herr hier auferlegt. Darüber wollen wir jetzt reden. Erstens die Reinigung. Johannes 13 gibt uns der Herr Jesus ein Bild, das dem folgenden Beispiel zugrunde liegt. Es zeigt einen Orientalen, der von den öffentlichen Bädern nach Hause zurückkommt. Seine Füße sind staubig geworden, brauchen Reinigung. Nicht sein Leib, er hat gebadet in dem öffentlichen Bad. Johannes 13,10, hier ist kurz vor der Fußwaschung oder während der Fußwaschung, sagt Petrus, wo er es begriffen hat, weil er sagt, wenn ich euch nicht die Füße wasche, habt ihr keinen Teil an mir. Dann sagt Petrus, Herr, nicht nur die Füße, sondern alles. Und dann sagt er, nein, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Durch das Blut Christi sind wir gerecht gemacht und gereinigt von aller Schuld. Aber wir müssen unsere täglichen Sünden vor dem Vater bekennen. Wir müssen schauen, dass wir in Beziehung zum Vater bleiben, damit wir in ungebrochener Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn bleiben können. Das heißt, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist hier nicht erwähnt, aber ist ja selbstverständlich, weil erst durch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes haben wir Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Wir dürfen nicht den Heiligen Geist verherrlichen. Wir müssen den Vater und den Sohn verherrlichen und der Heilige Geist hilft uns. Da ist der Unterschied, verstehen wir das? Wir dürfen nicht den Heiligen Geist jetzt in den Mittelpunkt stellen, sondern der Heilige Geist hilft uns, weil das ist der Geist des Vaters und der Geist des Sohnes. Und Jesus sagt, ich lasse euch nicht auch als Waisen zurück. Ich komme zu euch und werde in euch sein. Jesus lebt in uns durch seinen Geist. Das ist die Funktion des Geistes Gottes in uns. Dass Jesus in uns lebt und der Vater in uns lebt, verstehen wir? Das darf sie nicht jetzt da verselbstständigen. Es geht immer um den Vater und den Sohn. 1. Johannes 1, 1 bis 10 kann man dann in Ruhe drüber nachlesen, was hier gemeint ist, dass wir unsere täglichen Sünden vor dem Vater bekennen, damit wir in Gemeinschaft bleiben können. Und im 2. Korinther 7, 1 sagt der Heilige Geist durch den Apostel Paulus, da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen. Es geht um Reinigung. Von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollendend in der Furcht Gottes. Die Heiligkeit vollenden. Paulus nennt die Korinther, die wirklich ein elendes christliches Leben geführt haben, an die Heiligen in Korinth. Also du bist ganz generell ein Heiliger, auch wenn du dich beschmutzt, befleckst im Fleisch und Geist. Er möchte, dass wir die Heiligkeit vollenden. Wir sind noch bei der Reinigung. Hebräer 9,14. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Was sind tote Werke? Schau, ich habe dieser Tage einen Bericht bekommen, da haben irgendwelche Christen den Obdachlosen unter der Brücke gedient und ein Hotel hat dann noch einen warmen Eintopf gemacht und dann haben die das beschrieben und Bilder gemacht, was da alles abgelaufen ist und haben die gezeigt und Musik und getanzt und gegessen und wie viele Muffins das verdrückt haben und so weiter. Und dann habe ich nur eine kurze Frage zurückgeschrieben und wer hat ihnen das Evangelium der Buße verkündigt? Wer hat ihnen gesagt, dass sie verlorene Sünder sind, die Errettung brauchen durch unseren Herrn Jesus? Mei, das habe ich in ein Wespennest gestochen. Ich kam also ein 3 Kilometer E-Mail zurück. Er musste jetzt erst einmal eine Nacht drüber schlafen, über so eine lieblose und provokante Frage. Ist der Missionsbefehl ein Missionsbefehl oder ist es ein Almosenbefehl? Es ist ein Missionsbefehl. Wir haben ja nichts dagegen, wenn die den Obdachlosen da warme Suppe geben und Muffins. Aber Frage ist, worüber hast du Freude? Worüber berichtest du mit Freude? Dass du in der Kraft Gottes das Evangelium der Buße verkündigt hast und so viele Obdachlose haben Buße getan, haben ihr Leben Jesus übergeben. Wenn das berichtet worden wäre, wäre ich gesprungen vor Freude. Aber nein, 250, 57 Muffins haben es verdrückt und so weiter. Das war ihre Freude. Weil, warum? Weil das die Geschäftsgrundlage ist. Weil dann kann ich wieder Spenden sammeln. Kann Bilder vorweisen und sagen, schau her, was wir Barmherzigkeit üben, was wir an Almosen tun. Aber Jesus sagt nicht, das Werk, den Missionsauftrag ist nicht Almosen, das kann sein, aber ist das Evangelium zu verkündigen. Was sind tote Werke? Das sind die Werke, die wir aus uns heraus tun, die nicht dem Willen, insbesondere im Auftrag unseres Herrn Jesus, für uns bedeuten. Verstehen wir? Wir müssen aufpassen, dass wir nicht dem Haus dienen, sondern dass wir dem Herrn dienen. Wir müssen dem Herrn dienen. Und wenn das, was wir jetzt hier machen, kein Auftrag vom Herrn ist, sind es tote Werke, vergiss es. Aber misst es bitte nicht an der Anzahl der Gottesdienstbesucher. Denk an Jesus. Zum Schluss waren nur noch die 11 übrig. Und dann sagt er, wollt ihr auch noch gehen? Wollt ihr auch noch gehen? Nein, sagt der Petrus, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des Lebens, Herr. Wo sollen wir hingehen? Es ist wichtig, immer im Licht zu wandeln. 1. Johannes 1,7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Das ist das Schöne. Wir können für die Sündenvergebung gar nichts tun. Wir können nur im Glauben das annehmen, dass uns das Blut Jesu Christi reinigt von jeder Sünde. Und dann der Wandel im Licht bedeutet weiterhin, durch das Wort Gottes zeigt der innewohnende Heilige Geist im Gläubigen, dass er erstens noch eine alte Natur besitzt. Verstehen wir, wenn hier der Johannes sagt im Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wie viele Menschen in unserer Zeit sagen, was könnte Gott gegen mich haben? Ich habe keinen umgebracht, ich betrüge niemanden, ich mache meine ehrliche Handwerksarbeit und so weiter. Aber zumindest bist du ein Sohn Adams und in ihm sind wir alle tot. In ihm haben wir die Sünde geerbt. In Adam sterben sie alle, in Christus leben sie alle. Also die Mindestsünde, die du hast, ist, dass du in Adam tot bist. Durch die sogenannte Erbsünde. Ja, aber gnädig ist, dass Gott für uns gestorben ist, damit wir jetzt frei sein können. Und das bietet er uns an. Diese Tage, Geschwister, habe ich nochmal Bibelstellen gelesen, wo es immer wieder um die Berufung und Auserwählung geht. Also es wird mir immer klarer, es ist ein Gnadenakt Gottes. Wir können nicht glauben, wenn uns Gott diese Gnade nicht schenkt. Wir können nicht. Der Glaube ist ein Gnadengeschenk Gottes. Und glaube ja nicht, dass du jemanden wissenschaftlich oder argumentativ ins Reich Gottes bewegst. Niemanden. Torheit, denk dran. Torheit, Drohbotschaft, Frohbotschaft. Lies nochmal dieses Wort der Woche und hör dir nochmal die Botschaft an. Torheit. Torheit für Menschen, die Gott nicht kennen. Und dass er die Vergebung seiner Sünden braucht. Also erstens, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns. Und zweitens sagt das Wort Gottes, wir brauchen die Vergebung unserer Sünden, selbst wenn wir mit unserer alten Natur Kinder Gottes geworden sind, muss diese alte Natur wirklich überwunden werden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er sagt im Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Wir dürfen nicht so überheblich sein und sagen, jetzt bin ich so heilig, mir passiert nichts mehr. Kein schlechter Gedanke und kein böses Wort, gar nichts mehr. Nein, das ist Illusion. Unsere alte Natur existiert immer noch. Wir können und müssen sie überwinden. Wir sollen vollkommen sein, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Aber wir werden fallen. Wir werden sündigen durch Gedanken, durch Worte, durch Taten oder durch Unterlassung, indem wir eben etwas nicht tun. Aber wenn wir das bekennen, möglichst sofort, wenn wir eine Sünde getan haben, wir bekennen das sofort, ist die Verbindung zu Gott gar nicht unterbrochen. Wenn wir einen Tag brauchen, bis wir diese Sünde bekennen, ist für einen Tag die Verbindung zum Vater unterbrochen. Und du lebst in diesem Tag ein elendes Leben, weil die Verbindung zum Vater unterbrochen ist durch deine Sünde. Mach doch das nicht. Der Herr war 3 Stunden am Kreuz vom Vater getrennt. Das war die elendeste Zeit für unseren Herrn. Er war noch nie zuvor von seinem Vater getrennt. Bekenn doch die Sünde sofort, damit gar keine Trennung passiert, nicht erst am nächsten Tag. Warum willst du eine elende Nacht und einen elenden Tag verbringen? Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Noch deutlicher, glaube ich, kann man es nicht sagen. Das Blut Christi ist die göttliche Fürsorge für beides. Für die vergangene Sünde und für die zukünftige Sünde. Aber, Geschwister, erinnert euch an die Botschaft vom Einweihungsgottesdienst. Das Kreuz befreit uns von der alten Natur. Wir brauchen das Blut und das Kreuz. Das Blut Christi reinigt uns. Und das Kreuz befreit uns von der alten Natur. Im Licht wandeln heißt, in der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn leben. Sünde trennt uns, bekenn diese Sünde, kehr um und die Gemeinschaft bleibt erhalten. Das ist meine Bitte an uns alle, dass wir uns daran sofort erinnern. Wenn wir mit unserer Frau, mit unserem Mann gestritten haben und der Heilige Geist wird in deinem Herzen sagen, das ist nicht recht. Und du sagst, na, sie soll sich entschuldigen oder er soll sich entschuldigen. Entschuldige dich, auch wenn du im Recht bist, weil dann ist die Gemeinschaft mit Gott nicht unterbrochen. Die Sünde unterbricht die Gemeinschaft wohl, aber sie kann das Verhältnis selbst nicht ändern. Ja, so eine punktuelle Sünde. Wenn du vorsätzlich sündigst, trittst du das Blut Jesu mit Füßen. Das ist eine andere Geschichte. Aber jetzt hast du gestritten mit deiner Frau, dann unterbricht es die Gemeinschaft mit Gott. Versöhne dich, bevor die Sonne untergeht, sagt der Herr. Stimmt's? Versöhne dich, bevor die Sonne untergeht. Na, mit dem versöhne ich mich heute nicht mehr. Morgen vielleicht, aber heute nicht mehr. Lass die Sonne nicht untergehen, sagt der Heilige Geist. Das Bekenntnis der Sünde stellt die Gemeinschaft wieder her und das sofortige Bekenntnis erhält die Gemeinschaft ungebrochen. 1. Johannes 3,3 Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich, wie auch er rein ist. Wir reinigen uns. Und hier haben wir die Reinigung und den Gehorsam zusammen im 1. Petrus 1,2. Das hat explizit Adnan hier noch beigesteuert, nochmal ganz besonders, das ich gerne aufgenommen habe, lieber Adnan. Die Auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede wird ihr euch mehr und mehr zuteil. Und jetzt kommt was Interessantes, womit der Adnan eigentlich sehr sensibilisiert hat, in der Heiligung des Geistes. Schau mal her, das hat mir dann keine Ruhe gelassen. Da steht dann im 2. Thessalonicher 2,13, wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder. Und du, Susanne, du weißt, du bist auch ein Bruder, weil Christus in dir lebt und du lebst ja nicht mehr. Bruder Susanne, hat der Adnan gesagt letztes Mal. Bruder Susanne. Bruder Francesca, da kann ich also ganz, ganz unbedarft an dich herantreten. Bruder Francesca, ja. Vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Jetzt ist die Frage, in Heiligung des Geistes, verstehen wir das so, dass der Heilige Geist uns heiligt oder geht es um unseren Geist? Ja, schauen wir her. In der Stelle bei Petrus ist interessant, dass einige Übersetzungen schreiben durch die Kraft des Heiligen Geistes und andere Übersetzungen, wie in voriger Seite, in Heiligung des Geistes. Und ich habe dann verstanden, beides ist richtig und notwendig. In der Kraft des Heiligen Geistes sind wir in der Lage, unseren befleckten Geist zu reinigen. So schaut's aus. Es geht tatsächlich um unseren Geist, aber es geht auch um den Heiligen Geist. Beide Übersetzungen haben recht. Weil wir in der Kraft des Heiligen Geistes unseren befleckten Geist reinigen können. Amen. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Beides ist wichtig. Es geht aber um unseren Geist, um die Heiligung des Geistes. Es geht um unseren Geist. So, wir kommen zum vorletzten Punkt. Diese beiden Punkte dauern nicht mehr so lange jetzt. Das schaffen wir. Wir kriegen das hin. In ihm bleiben. Erstens Reinigung, zweitens in ihm bleiben und drittens Gehorsam. In ihm bleiben. Bleiben in Christus bedeutet, ich habe letzten Sonntag kurz diesen Impuls schon gehabt vom Herrn und habe mir jetzt hier dokumentiert, keine bewusste Sünde zu dulden, die nicht gerichtet und nicht bekannt wurde. Das heißt in ihm bleiben. Keine bewusste Sünde zu dulden und lasst uns demütigen unter die gewaltige Hand Gottes und dem Teufel widerstehen und demütigen vor deiner Frau, vor deinem Mann und bitte um Verzeihung. Lass die Sonne nicht untergehen, stell Frieden her, weil du ein elendes Leben hast, weil die Verbindung zu Gott unterbrochen ist, weil du in Sünde lebst, die nicht bekannt wurde. Verstehen wir die Konsequenz, Geschwister? Wir sind deswegen nicht aus der Gnade gefallen, aber die Beziehung ist unterbrochen. Das ist wie wenn du im Auto keinen Satelliten empfängst für dein Navi. Das ist doch elend. Kein Interesse zu haben, das er nicht teilt, keinen Weg zu wählen, den er nicht mitgehen kann. Und da kann ich mich erinnern, da hat immer wieder einer Seelsorge betreiben müssen bei dem gleichen Menschen mit dem Pornoladen. Und er sagt, wenn ich in die Straße gehe, ich komme an dem Pornoladen nicht vorbei. Er sagt, er frage, musst du in die Straße gehen, wenn du nach Hause möchtest? Sagt er, nein. Sagt er, warum gehst du dann in die Straße? Dann geh doch eine andere Straße, wenn du dem Pornoladen nicht widerstehen kannst. Verstehen wir? Kein Interesse zu haben, das er nicht teilt. Keinen Weg zu wählen, den er nicht mitgehen kann. Auf der anderen Seite bringt ein Gläubiger, der in ihm bleibt, alle Lasten zu ihm. Er empfängt alle Weisheit, alles Leben und alle Kraft aus ihm. Das geht so weit, wenn ich nicht schlafen kann in der Nacht, sage ich, Herr, ich bringe jetzt meine Seele zur Ruhe und ich empfange jetzt deinen Frieden, Herr. Du bist der Friedefürst. Dann schlafe ich ein wie ein Kind. Wir dürfen alles zu ihm bringen. Wir müssen unser Leben nicht selber bewältigen. Wir dürfen aus seiner Kraft es bewältigen. Hier geht es um den Willen und das Bewusstsein, dass nichts in unserem Leben ist, das uns von ihm trennt. Und lasst uns das wirklich festmachen zwischen uns und Gott. Gott, hilf mir, dass ich nichts mehr zulassen werde, was mich von dir trennt, und sei es nur eine Minute oder eine Stunde. Gemeinschaft im 1. Johannes 1,3, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Verstehen wir? Er betont hier nicht die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Oder sagt, komm, nächsten Sonntag machen wir Holy Spirit Night. Na, wenn, dann würde er sagen Holy Father Night. Weil wir natürlich, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Er wird mich verherrlichen, sagt der Herr Jesus. Von dem Meinigen wird er es nehmen und euch verkündigen. Wir dürfen den Heiligen Geist nicht anbeten. Wir dürfen ihn nicht verherrlichen. Wir müssen den Vater und den Sohn verherrlichen. Das ist eine Verführung. Paulus sagt in 2. Korinther 11, anderer Jesus, anderes Evangelium, anderer Geist. Wir müssen sehr darauf achten, dass wir in der Wahrheit bleiben. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus durch den Geist, der in uns lebt. Nur durch den Geist, nur durch das Navigationsgerät im Auto haben wir Verbindung zu diesen Satelliten und werden geleitet. Wenn du manche Veranstaltungen, Adnan, einen Film geschickt, Adnan, so ein Chaos, so ein Geschrei. Weißt du was? Unser Gott ist ein Gott des Friedens und der Ordnung. Wenn Chaos ist und Geschrei ist und Mystik ist, das ist nicht der Gott der Ordnung und des Friedens. So, wir kommen zum Schluss. Gehorsam. Johannes 15, 9, wie der Vater mich geliebt hat, habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Ja, das ist schön, Herr. Bleibt in meiner Liebe. Dieser schöne Auftrag gefällt mir, aber wie bitte? Wie können wir in deiner Liebe bleiben, Herr Jesus? Und der Herr Jesus kennt diese Frage natürlich und gibt sofort die Antwort. Im nächsten Vers, Johannes 15, 10, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Verstehen wir? Aber ich habe es heute im inspirierten Wort geschrieben. Nicht aus Zwang, nicht gesetzlich werden, sondern wir halten seine Gebote. Warum? Weil wir ihn lieben. Weil wir ihn lieben. Das ist hier gemeint. Wir dürfen hier das nicht falsch verstehen. Weil ich dich liebe, Herr, werde ich das, was du mir sagst, einhalten. Aus Liebe, nicht aus Zwang. dies habe ich zu euch geredet, schaut, er sagt das, damit meine Freude in euch sei. Ja, wenn ich deine Gebote halten muss aus Zwang, weil ich sonst in der Hölle schmore, ja, dann habe ich keine Freude. Dann sage ich, ja, hoffentlich mache ich alles richtig. Nein, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Wie können wir hier mit unserer Zunge den Vater loben und preisen und Nachmittag mit unseren Kindern und der Frau streiten? Wie kann das sein? Da stimmt doch was nicht, Geschwister. Das ist doch Heuchelei. Das darf nicht sein. Und in Galater sagt der Heilige Geist durch den Apostel Paulus, Kapitel 6, Vers 2, einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Oh, jetzt sind wir schon wieder beim Gesetz. Jetzt gibt es ein neues Gesetz, Gesetz des Christus. Moment, wir müssen es zu Ende führen. Zunächst hast du recht, aber wir müssen es zu Ende führen. Das Gesetz Christi oder das Gebot Christi können wir so zusammenfassen. Das neue Gebot Christi ist die göttliche Liebe, wie sie in dem neu gewordenen Herzen durch den Heiligen Geist gewirkt wird. Können wir uns erinnern? Römer 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Es geht um die Liebe Gottes, um die Liebe Christi. Du und ich, wir haben keine Liebe. Wir haben maximal Lust, aber Liebe nicht. Sie strömt in der Kraft des Heiligen Geistes ungezwungen, spontan aus dem Herzen und umfasst diejenigen, die Gott liebt. Das heißt, wäscht das Herz voll, es läuft der Mund über. Aus deinem Mund können nur liebevolle Worte kommen, wenn du dem Heiligen Geist Raum lässt. Auch liebevolle Gedanken. Gell? Denk an die 8 Milliarden Menschen, 4 Milliarden Frauen. Und meine Frau ist genau die Richtige für mich. Halleluja. Das Gebot Christi wird daher genannt das Gebot der Freiheit. Jakobus 1, 25, 2, 12. Im Gegensatz zu dem äußeren Gebot des Mose. Das Gebot des Mose verlangt Liebe. Aber das Gebot Christi ist die Liebe, Geschwister. Das Gebot Christi ist die Liebe und nimmt somit die Stelle des äußeren Gebotes ein und erfüllt es. In Christus ist alles erfüllt. Es ist das Gebot, das im neuen Bund auf die Herzen geschrieben ist. Wir müssen zugeben, unsere Bedürftigkeit, dass wir von seiner Liebe abhängig sind. Wir haben nämlich keine. Und wenn wir das verstanden haben, dann sind wir dankbar. Und dann, indem wir wirklich nichts dulden, wo unser Gewissen uns sofort sagt, hey, nicht okay. Dass wir nichts dulden, dass wir uns demütigen und sofort wieder alles in Ordnung bringen, wieder herstellen. Damit wir keine Stunde, keinen Tag von Gott getrennt sind, dass die Beziehung zu unserem Vater, zu unserem Herrn Jesus nicht unterbrochen ist. Amen.
Amen.
Amen. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du diese Worte, die Geist und Leben sind, in unserem Herzen zum Leben werden lässt, zum Geist werden lässt, dass sie unser Leben prägen, dass sie uns verändern, Vater, und dass wir in der Kraft deines Heiligen Geistes ein Licht sein dürfen in unseren Lebenswelten, wo du uns hinsendest, heute Nachmittag, morgen, die ganze Woche, dass wir ein Licht sein dürfen. Herr Jesus, wir bitten dich, lasse dein Licht leuchten in uns und durch uns. In einer finsteren Welt, die verloren ist und die Wahrheit nicht kennt, die der Teufel verblendet hat. Und dass du uns Menschen aufs Herz legst, für die wir dieses Licht leuchten lassen dürfen, für die wir beten dürfen. Und wirke in uns und durch uns, wie du möchtest, Herr. Dein Wille geschehe und dein Reich komme. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.